Ja, vielen Dank für das, was wir bis jetzt gehört haben. Ich hätte noch eine Weile weitermachen können. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so intensiv empfunden habt, aber wenn man so eine Predigt vorbereitet, dann hat man ja schon so die Gedanken im Kopf und ist ganz überrascht, wie gut das alles wieder vorbereitet war von unserem Herrn, dass das zusammenpasst. Ich wünschte, ihr könntet im Nachhinein euch nochmal daran erinnern, was ihr bis jetzt gehört und gesungen habt. Es ist einfach großartig, solch einen Gott immer wieder zu erfahren. Ist das nicht toll, dass wir eingeladen sind, unter seinem Schirm zu leben? Nicht nur mal so, wenn es regnet gerade, sondern wir können da Tag für Tag, Stunde für Stunde bei ihm sein. Und wenn wir uns bewusst machen, wer dieser Gott ist, dann können wir nicht anders als sagen, dir allein gebührt die Ehre. Die Gedanken, die mir geschenkt wurden, als ich über diesen Text nachgedacht habe, der heute vorgeschlagen ist, nach den Perikopen, hat mich so beglückt und so erfreut. Und ich wünsche, dass ich ein Stückchen davon euch vermitteln kann, weitergeben kann oder euch wenigstens einen Denkanstoß geben, dass ihr vielleicht selber immer wieder das Wort aufschlagt und guckt, was für gute Nachrichten uns gegeben sind. Also der vorgeschlagene Text heute steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Ich mache also keinen langen Anlauf, denke, das Wort Gottes spricht am besten für sich selbst, weil da ist die Verheißung. Das wird nicht leer zurückkommen. Menschenworte, die sind oft oberflächlich. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichten Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das aber durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens, die Errettung eurer Seelen. Zugegeben, wenn man das erste Mal liest oder hört, versteht man nicht so sehr viel. So ist das bei Gottes Wort manches Mal. Das ist sehr kompakt und deshalb lohnt es sich, wenn wir diesen Text vielleicht vor uns haben oder vielleicht kann der Mike nachher an die Wand werfen, dass wir ihn immer wieder anschauen und mitlesen können und ihr werdet merken, da ist so viel Verborgenes, dass man ganz schnell übersieht, überliest. Ich habe diesen Gedanken, den ich euch weitergeben will, die Überschrift gegeben, Weg und Ziel. Wir sind ja alle irgendwie unterwegs. Die Frage ist nur, haben wir auch noch das Ziel vor Augen? Oder ist der Weg schon das Ziel? Diese Redewendung kennen wir ja. Man ist einfach unterwegs, macht sich wenig Gedanken, wo es hingeht. Man lebt so im Augenblick. Man erfreut sich an manchen Etappen und manche Etappen, die erleidet man oder erträgt man irgendwie. Ja, und dann ist der Tag wieder rum und die Woche und der Monat. Und wir haben das Ziel aus den Augen verloren. Petrus lebte sehr zielorientiert. Und vielleicht hilft uns das Wort, seine Gedanken ein bisschen zu bilanzieren. Wo stehen wir? Was mache ich mit meiner Zeit, mit meinem Weg? Habe ich noch das Ziel vor Augen? Als Petrus diesen Brief geschrieben hat, saß er in Rom. Und das war keine besonders hoffnungsvolle Situation für ihn, in der er sich befand. Aber was macht Petrus? Der bejammert nicht seinen Zustand. Er macht sich keine Sorgen, was wird morgen sein, sondern er hat etwas auf dem Herzen. Und das sind die Gemeinden, die er zum Teil wohl bereist hat, aber von denen er zumindest wusste, in Kleinasien, diese heute nordöstliche Seite von der Türkei. Und an die schreibt er diesen Brief. Dieses Gebiet, das ist ein bisschen größer als das Saarland gewesen. Ich habe das nachgelesen. Es handelt sich um einen Landstrich von etwa 300 Kilometer Breite und 1500 Kilometer in einer Länge. Und wenn wir uns das vorstellen, wie man die damals bereist hat, so eine Gegend, zu Fuß oder mit dem Esel oder irgend sowas, da steckte Arbeit drin. Und Paulus war mit den Gedanken bei den Geschwistern in der Ferne, denen es auch nicht gut ging, die auch in Bedrängnis, in Verfolgung lebten. Und er machte sich Gedanken, wie wird's denen gehen? Was sage ich denen? Was sagt man einem Menschen oder einer Gruppe, einer Gemeinde, die in Bedrängnis leben muss, deren Alltag, deren Situation alles andere als schön ist? Was sagt man denen? Ich empfinde den Einstieg, den Paulus hier hat, einfach genial. Paulus macht eine Standortbestimmung. Das ist so etwas wie eine Inventur, mit der er anfängt. Wir kennen das vielleicht, die wir Auto fahren und Navi haben. Wenn wir ein Ziel, eine Reise planen und dann das Navi einschalten, dann dauert das ein paar Minuten, weil das Navi orientiert sich erstmal nach oben. Am besten zwei Satelliten, wenn es geht drei, um festzustellen, wo ist denn mein Standpunkt? Von wo aus geht's dann los? Das ist etwas sehr Wichtiges. Und dann wird das Ziel anvisiert. Das macht der Petrus auch. Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dieser erste Satz allein ist so inhaltsreich. Wir wünschten uns ja wahrscheinlich, man wird das so mit vielen Worten beschreiben. Heute wird das uns ja meistens so serviert, so vorgekaut, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, so einen kompakten Satz in seiner ganzen Aussage richtig zu verstehen. Ich gehe mal davon aus, dass damals Papier sehr teuer war und man sich deshalb so beschränkt hat, so knapp, aber doch so aussagestark wie möglich, die Sache zu formulieren. Und weil dem so ist, denke ich, wir verweilen noch ein bisschen an diesem einen Vers. Wenn ich Gott preise, wenn ich ihm danke, wenn ich ihn lobe, was drücke ich denn damit aus? Ich vertraue dir. Du hast es bis jetzt gut gemacht in meinem Leben. Und du wirst es auch weiterhin gut und richtig machen. Ich finde, das ist ein guter Einstieg. Nicht nur für einen Brief. Das ist auch gut für ein ernstes Gespräch, das wir hier und da zu führen haben. Das ist vielleicht sogar sehr gut, wenn wir jeden Tag mit dieser Standortbestimmung anfangen. Und dann sagen können, ja, gepriesen sei der Gott, dem ich mich anvertrauen kann. Er ist wirklich ein großer Gott. Er ist ein starker Gott. Was mir aufgefallen ist, das ist die Formulierung. Petrus sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ist uns schon mal aufgefallen, was das bedeutet? ein frommer Jude, der hat immer, wenn er von Gott gesprochen hat, immer gesagt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die Männer hatten eine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Und sie lebten von der Überlieferung. Sie haben einfach gesagt, ja, wir glauben auch an diesen Gott, den es irgendwo gibt. Petrus hat eine andere Beziehung zu diesem Gott. Er sagt, dieser Gott ist jetzt der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn ich sagen kann, dass der Herr Jesus Christus mein Herr ist, wenn ich mit ihm verbunden bin, dann ist ja logischerweise dieser Gott auch mein Vater. Und merkt ihr, das ist eine ganz andere Beziehungsebene, wenn ich von meinem Gott und meinem Vater rede, als wenn ich von irgendeinem Gott rede, den es irgendwo wahrscheinlich gibt, den ich vom Hörensagen kenne, aber den ich persönlich nicht kenne. Wir kennen das so, dass wir Menschen vom Hörensagen kennen, aus der Zeitung, aus der Presse, aus dem Fernsehen. Aber wenn wir mal die Gelegenheit haben, ihnen persönlich die Hand zu schütteln, vielleicht mal einen ganzen Tag mit ihnen verbringen und dann den Namen nochmal hören oder das Gesicht sehen, haben wir eine ganz andere Beziehung zu ihnen. Wenn wir mal irgendwo zum Essen eingeladen waren und wissen, wie die Leute wohnen, haben wir eine ganz andere Beziehung zu denen, als wenn wir nur sie sonntags sehen. Petrus kann sagen, gepriesen sei der Gott und Vater meines Herrn Jesus Christus. Und bemerkenswert ist auch das Gottesbild, das der Petrus hat. Bis dahin hatte der Petrus als Jude und wahrscheinlich wie heute viele Leute auch von Gott so dieses Bild, er ist heilig, er ist gerecht, er ist streng, ja, er ist auch allmächtig. Hier kommt eine ganz andere Seite zum Vorschein. Dieser Gott ist auch barmherzig. Petrus hat ihn erlebt als einen barmherzigen Gott. Und deshalb ist dieser Gott barmherzig, weil er durch unseren Herrn Jesus uns verholfen hat zu einer Neugeburt, zu einem neuen Leben in und durch Jesus. Und dieses Leben ist voller Hoffnung. Die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, das ist dabei das Schlüsselerlebnis. Der Herr Jesus ist zu einem neuen Leben auferstanden. Durch was? Durch die Kraft Gottes. Gott war es, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und das ist derselbe Gott, der diese Kraft an der Stelle bewiesen hat und an ganz vielen anderen Stellen natürlich auch. Und vielleicht haben wir noch die Osterbotschaft im Ohr. Der Jesus sagt in Johannes 14, 19, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und um diese Qualität des Lebens zu beschreiben, das ist nicht so einfach. Der Petrus versucht es erst gar nicht, weil für die Vorstellung, die er davon hat, fehlen ihm einfach die Begrifflichkeiten, die Vokabeln, die richtigen Worte. Und er versucht das mit den Negativandeutungen, was nicht sein wird in diesem tollen Leben. Er sagt, es wird dort keine Vergänglichkeit geben, keine Befleckung, also keine Verunreinigung im weitesten Sinne, kein Verwelken, also kein Alterungsprozess. Und wir könnten sicher noch aus anderen Quellen ergänzen, es wird dort kein Leid, keine Schmerzen, keine Trauer, keine Tränen, keine Trübsal, keine Dunkelheit und so weiter geben. Sondern immer das Gegenteil von dem. Das ist Lebensqualität. Welcher Mensch wünscht sich denn nicht so ein Leben? In dieser Qualität. frei von allen negativen Erlebnissen und überreich an Wohltaten. Aber bleibt das ein Traum? Ein Wunschtraum? Zukunftsmusik? Eine Wunschvorstellung? Petrus spricht in diesem Zusammenhang von einem Erbteil. Ein Erbteil, das noch nicht ausbezahlt wurde, aber für uns in absoluter Sicherheit vorbereitet und aufbewahrt wird. Vielleicht kennt ja jemand dieses Gefühl, dass ihm ein Erbe zugesagt wird, dass ein Erbe zu erwarten hat. Das ist ein schönes Gefühl, wenn es ein gutes Erbe ist. Aber was, wenn dieses Erbe nicht sicher ist? Ich kenne so ein Gefühl, Erbe nicht sicher ist. Darf vielleicht mal ein bisschen ausholen. Als ich 15 Jahre alt war, war ich gerade im zweiten Lehrjahr als Maurer. Wir waren Flüchtlinge nach dem Krieg, ganz, ganz arm. Und ich habe diesen Beruf nicht als den Traumberuf gewählt, sondern weil meine Eltern immer vorhatten, irgendwie nochmal ein Haus zu bauen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lerne Maurer und dann bauen wir ein Haus. Mein Vater war durch die Arbeit weit weg immer. Und dann habe ich mit meiner Mutter angefangen, mit 15 Jahren ein Haus zu bauen, ein richtiges Haus, so 10x10 Meter, ganz unter Keller, anderthalbstöckig, also für zwei Familien. Wir haben 4 Jahre dran gearbeitet, viele, viele Stunden, viel entbehrt. Und dann hatten wir es fertig. Aber wie das so ist, wenn man 15, 16 Jahre alt ist, ist man ja nicht geschäftsfähig. Erst ab 21 kann man Verträge abschließen. Also ging alles auf den Namen meiner Eltern. Aber du bekommst das. Das ist dein Erbe. Dann, als das Haus fertig war, fast schuldenfrei, noch keine 10% des Wertes, mit ganz billigem Geld für Wiederaufbaudarlehen von Flüchtlingen, bin ich in die weite Welt gegangen, weil ich dachte, meine Eltern wohnen jetzt vernünftig und ich möchte noch ein bisschen mich beruflich weiterentwickeln und bin dann hier im Saarland gelandet, habe geheiratet, angefangen meine Existenz aufzubauen. Immer mit diesem Hinterkopf, auch wenn es schwer war, du hast ja noch ein Erbe in der Lüneburger Heide. Das wirst du ja eines Tages antreten. Und eines Tages bekam ich die Nachricht, euer Haus ist zwangsversteigert worden und es hat nicht gereicht, um die Schulden zu decken. Mein Vater in seiner Gutmütigkeit hat gebürgt und es ging schief und es war alles weg. Das war so kein schönes Gefühl, wenn so dein Lebenswerk plötzlich weg ist. Es hat nicht sehr lange gedauert, die Traurigkeit. Ich habe gesagt, Herr, wenn du das so machst, ich vertraue dir, dass du Wege für mich hast, wie ich auch leben kann. Und ich kann bezeugen, er hat mich um ein Vielfaches beschenkt, was ich damals verloren habe. Aber ich wollte nur sagen, das Erbe war nicht sicher. So kann es gehen. Was ist uns sicher? Das Erbe, von dem Petrus hier spricht, das ist garantiert sicher. Das ist verbürgt von Gott. Und das wartet auf uns. Aber es lohnt sich, dieses Erbpaket, das uns verheißen ist, auch noch etwas genauer anzuschauen. Dieses Erbpaket ist nicht die Eintrittskarte zum Himmel mit den unendlich vielen schönen Dingen, die uns da verheißen sind, die auf uns warten. Es beinhaltet auch eine Zusage für hier, für heute und für jetzt und für morgen. Nämlich, so heißt es dann weiter im Vers, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Es ist auch wieder so verklausuliert und nicht auf Anhieb leicht zu verstehen. Ich verstehe das so. Es kann sein, ja, es wird so sein, dass in unserem Leben der Glaube, dass ich dieses Erbteil bekomme, angefochten wird. Das können persönliche, schwierige Situationen sein. Das können gesellschaftliche Umbrüche sein. Das kann also auch Verfolgung und Bedrängnis von außen sein. Und dann ist es nicht mehr so präsent, dass ein Erbe auf mich wartet. Dann kümmere ich mich um das Jetzt und den Augenblick und habe nicht mehr das Ziel, den Blick für das, was auf mich wartet, im Auge. Aber es steht Gottes Zusage dahinter, er ist größer als mein jetziges Problem. Er ist stärker und er hat die Kraft bewiesen, an vielen Stellen seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, aus den Toten auferweckt und viele, viele Zeichen und Wunder durch ihn in seinem Namen geschehen. Er hat die Kraft, meine Situation zu verändern. Und wir haben das Ziel vor Augen, hoffentlich, als Zusage. Kann man mit dieser Perspektive mehr ertragen, als wenn man keine Zukunftsperspektive hat? Es wird uns in Vers 6 sogar in Aussicht gestellt, dass wir selbst in solchen Situationen frohlocken werden. Können wir uns das vorstellen? In schwierigen Situationen auch noch frohlocken? Das ist mehr als nur ein gewisser Galgenhumor, den mancher hat. Dieser Glaube an den Gott, der meine Situation verändern kann, wenn er will, hat den Durchblick, dass hinter diesem Augenblick, das ich heute erlebe und an dem ich nichts ändern kann, einer steht, der das letzte Wort spricht, auch über mein Leben. Der Glaube wird genährt von dem, was er hinter dieser Wand sieht. Das alles gehört zu unserem Erbe. Und ich denke, mit diesem Wissen im Gepäck können wir auch manches schultern, was vielleicht sonst zu schwer erscheint. Wenn ich weiß, noch eine kurze Zeit und dann trete ich dieses Erbe an. Aber nicht nur dann, sondern seine Kraft wirkt auch hier in das Heute hinein. Ich lese zurzeit in der fortlaufenden Bibellese auch den Hiob. Und die ganze Geschichte um den Hiob ist ja auch eigentlich so eine Situation. Der Hiob konnte aus seiner Perspektive das Ganze alles nicht verstehen. Was soll das alles? Was habe ich falsch gemacht? Das sind die Gedanken, die ihn zermürben. Und die guten Ratschläge der Freunde helfen ihm auch nicht wirklich. Im Gegenteil, sie ziehen ihn nur noch weiter runter. Aber er sagt zwischendrin, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dieser Erlöser begegnet ihm dann auch. Und dann kann er am Ende triumphierend sagen, jetzt bin ich still. Ich hab versucht, etwas zu sagen, was ich besser nicht gesagt hätte. Du weißt alles, du kannst alles. Wir haben gut lesen, wenn wir diesen Hiob lesen, weil wir aus einer anderen Perspektive, aus dem Rückblick erkennen können, warum dieser arme Mann durch diese Not musste. Aber der Hiob konnte das nicht sehen. Eine kleine Zeit, wenn das nötig ist, seid ihr in mancherlei Versuchungen betrübt worden. Eine kleine Zeit. Was ist eine kleine Zeit? Was ist unbedingt nötig? Hier kann uns vielleicht die Verhältnismäßigkeit ein bisschen weiterhelfen. Mit einem Leid, mit einer schweren Situation 60, 70 Jahre leben müssen, ist eine unendlich lange Zeit. Es gibt Menschen, die haben so ein schweres Leid. Behinderte Kinder oder selbst im Rollstuhl oder ähnliches. Oder auch andere Umstände, die einen wirklich Mühe machen. Und das vielleicht ein Leben lang, 60, 70 Jahre, das ist unendlich viel aus unserer Perspektive. Aber aus der Ewigkeit betrachtet ist das ja nur ein Wimpernschlag. Da sind 70 Jahre ja nichts. Wenn wir zum Beispiel so einen großen Berg, so einen 4000er in der Schweiz besteigen wollen, ich habe manches Mal davor gestanden und gestaunt, wie kann man da nie raufkommen auf so ein Felsmassiv? Riesig groß. Könnte ich heute im Leben nicht mehr besteigen. Aber die jungen Leute, die da hochklettern, die das schaffen, das ist für die auch noch eine Herkulesaufgabe. Aber wenn so ein Kosmonaut aus der Raumkapsel diesen Riesenberg sehen will, der muss ein Fernglas nehmen, damit er überhaupt diesen großen Berg erkennt. Das ist eben die andere Perspektive, auf die man guckt. Aus der Ewigkeit betrachtet sind unsere 70, 60, 80 oder wie viele Jahre auch immer winzig wenig. Und mit der Einsicht verhält es sich ähnlich. Was ist nötig? Das heißt ja, wenn es nötig war, ja, was ist denn wirklich nötig? Ich glaube, wir sind oft unwissende Menschen. Und wir sind doch gut beraten, wenn wir auf Menschen hören, die mehr Erfahrung haben, die eine andere Perspektive, einen anderen Einblick haben in Situationen. Und wenn wir uns das zugute machen. Wenn wir zum Beispiel das Verhältnis Eltern-Kinder nehmen, wie oft fragen die Kinder, warum muss ich das machen? Ja, mach das mal, du wirst da schon verstehen, wenn du größer bist. Oder der Lehrer in der Schule kennt das sicher noch besser, dass die Kinder sagen, warum muss ich jetzt diese Übungsarbeit schreiben? Wozu dient das? Warum ist das nötig? Ja, er sagt, das ist nötig. Du wirst das eines Tages verstehen. Oder den Rat von Statikern, und Ingenieuren oder Ärzten und welche Leute auch immer. Ich kann doch nicht beurteilen, ob eine Brücke gesperrt werden muss oder nicht. Mit all den Folgen, die das da nach sich zieht. Und das ist schon sehr, sehr schlimm. Aber ich bin doch gut beraten und ich werde es auch beherzigen. Was die sagen, glaube ich denen. Ich möchte nicht mit meinem Auto 40 Meter abstürzen. Also höre ich doch auf den Rat. Auf den Rat von Menschen hören wir ja und auf den Rat Gottes. Hat er nicht einen anderen Überblick als ich? Und wenn er sagt, es ist nötig, und wenn er sagt, es ist nur eine kurze Zeit, dann vertraue ich ihm doch. Dann glaube ich ihm. Unser Glaube, unser Vertrauen braucht eine Stabilisation, braucht eine Bewährung, heißt es hier. Bewährung, das sind so Begriffe, die man nicht so ganz leicht versteht oder nicht immer richtig einordnen kann. Ich komme ja von der Bauwirtschaft und Beton alleine ist zwar sehr, kann sehr hart sein, aber es hält keine Zugspannung aus. Also gibt man dem Beton Stahl dazu, Stahldrähte, manchmal auch dickere, und dann wird dieser Stahlbeton belastbar. Das nennt man auch Bewährungsstäbe. Die bewähren, die stabilisieren den Beton. Die Erfahrungen, die wir im Leben machen, die guten und die weniger guten, sind auch solche Stabilisatoren in unserem Leben. Und die sind nötig, damit wir belastbarer werden. Denn Petrus meint an dieser Stelle zu diesem Thema, die sind wie Gold, das aber bewährt werden muss. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Wert euch oder was Gold bei euch auslöst, es haben zu wollen oder nicht. Also ich muss sagen, bei mir hat das keine elektrisierende Wirkung. Gold sagt mir nicht viel. Wenn ich so ein paar 500-Euro-Scheine in die Hand gedrückt kriege und sage, die kannst du behalten, das lässt mein Herz schon höher schlagen. Da reagiert man drauf. Das ist irgendwie näher als Gold. Dieser Begriff ist natürlich austauschbar. Für den einen ist es Gold, für den anderen ist es der Euro oder der Dollar oder was auch immer für Währung oder das Auto oder die Kleidung, das schicke Haus, die tolle Wohnung. Das ist alles irgendwie gut und schön und richtig. Aber was ist jetzt am wichtigsten? Petrus meint die Beziehung. Und die Beziehung, die sich dann bewährt hat, dieser Glaube, dieses Vertrauen, das ist das. Und manches Mal muss das, wie beim Gold, von dem Beiwerk getrennt werden. Ich denke, diese Dinge sind wunderschön, aber im Blick auf das Erbe oder im Vergleich zu einer schwierigen Situation kommt es auf die Gewichtung an. Was ist mir im Zweifelsfall wichtiger? Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Alles hier auf der Erde ist vergänglich. Alles. Außer diese eine Ausnahme, die Beziehung, die ich zu meinem Herrn Jesus Christus habe. Die wird das überleben. Und alles andere wird hier bleiben. Und ich muss mir die Frage beantworten, was war mir jetzt am wichtigsten? Die Beziehung zu meinem Herrn oder das Beiwerk, das um das Gold herum ist oder mit dem das Gold vermischt ist? Und ich denke, deshalb ist es wichtig, dieses Bild vom Feuer. Dass manches Mal in unserem Leben Dinge auch wegbrechen, denen wir nachtrauern. Aber das hat nur den einen Zweck, dass das wirklich Wertvolle zum Vorschein kommt. Nämlich diese Beziehung. Im Alltagsgeschehen ist dieses Ziel oft angefochten, weil das mit unserem Glauben zusammenhängt. Und was macht man dann, wenn der Glaube bröckelt? Man kann den Glauben ja nicht einfach so nachkaufen, wie wir unsere Lebensmittel oder sonstige Dinge des täglichen Lebens nachkaufen. Wenn die sich verbraucht haben oder alle geworden sind, dann gehen wir einfach ins Geschäft und kaufen. Das können wir mit dem Glauben leider nicht machen. Den können wir nicht einfach so nachkaufen. Wir können den Glauben auch nicht so trainieren, wie wir unsere Muskeln trainieren. Ja, wenn ich merke, es wird an manchen Stellen schwach, dann trainiere ich das. Dann gehe ich in die Muckibude oder ins Fitnesscenter oder treibe sonst einen Sport, damit meine Muskeln wieder aktiviert sind, weil ich merke, der Körper braucht das. Das geht mit dem Glauben leider nicht so. Glaube ist etwas anderes. Glaube ist ein Geschenk. Glaube ist so etwas wie eine Pflanze, ja, vielleicht wie eine Frucht, die ich pflegen muss. Ich kann das Wachstum beeinflussen. Es wird mir auf der einen Seite geschenkt, aber ich kann das fördern oder ich kann das auch misshandeln. Dieser Glaube, Paulus schreibt das im Römer 10, Vers 17, kommt aus der Predigt. Wir können auch sagen, im Hören auf Gottes Wort. Da wird der Glaube genährt. Und es liegt an mir, ob ich darin investiere oder ob ich damit leichtfertig umgehe. Wir können also an der Beziehung zu unserem Herrn sehr wohl etwas tun. Die Frage zum Schluss: Haben wir noch das Ziel im Blick, unsere Errettung, unser Erbe? Oder leben wir einfach so in den Tag hinein und versuchen, das Beste draus zu machen? Sind wir noch bereit, den Weg dorthin zu gehen, der mitunter voller Überraschung sein kann, der auch sehr mühsam sein kann? Das kann positiv wie negativ sein. Aber bin ich bereit, einen Weg zu gehen, auch in schwierigen Wegabschnitten? Was sind wir bereit zu investieren, damit unser Glaube wächst, unsere Beziehung zu unserem Herrn fester und herzlicher wird? Darüber nachzudenken, das ist Denkarbeit. Aber sie lohnt sich. Sonst wird unser Leben einfach nur schwierig, anstrengend und vielleicht sogar gefährlich, wenn ich nicht darin investiere. Die Beziehung zu meinem Herrn ist das, was über das Leben, über den Tod hinaus Bestand haben wird. Und deshalb dürfen wir es nicht vernachlässigen. All die anderen Dinge, für die wir wahrscheinlich viel investieren, die werden eines Tages zurückbleiben. Die werden uns nicht helfen. Und deshalb freue ich mich so auf das Erbe. Und deshalb bekomme ich auch immer wieder die Kraft und die Motivation, vorwärts zu gehen, weiterzugehen. Weil ich habe was zu erwarten. Und das nimmt mir keine Bank auf der Welt weg. Kein Gerichtsvollzieher, keine Vollstreckung. Nein, das ist sicher, weil Gott es mir zugesagt hat. Und darauf freue ich mich. Amen.